bis Vers 12 geht. Wir lesen erst einmal und dann wollen wir versuchen, den so auseinander zu pudeln, nicht? Kapitel 3, Vers 1 bis 12. Derhalben ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch Heiden, wie ihr ja gehört habt von dem Amt der Gnade Gottes, die mir an euch gegeben ist, dass mir ist kund geworden dieses Geheimnis des Evangeliums, nämlich durch Offenbarung, wie ich droben aufs Kürzeste beschrieben habe, daran ihr so es lesen merken könnt, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben seien und miteingeleibt und Mitgenossen seiner Verheißung in Christo durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe aus der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben, diese Gnade unter den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und zu erleuchten, jedermann, welche da sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Jesum Christum, auf das jetzt kund würde den Fürstentümern und Herrschaften in dem Himmel an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz von der Welt her, welche er bewiesen hat in Christo Jesu, unserem Herrn, durch welchen wir haben Freudigkeit und Zugang in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Uff. Also manchmal habe ich den Eindruck, als wenn es dem Heiligen Geist gefallen hätte, in der Bibel so zu reden, dass den modernen Menschen richtig ärgern muss, wenn der sagt, das Sprache kann man, verstehen wir nicht. Und da kommt so ein Satz, sagt der Mensch, das verstehe ich da überhaupt gar nicht, fange ich gar nicht an. Und dann sagt der Heilige Geist, ja Mensch, also die Weisheiten dieser Welt, nicht diese 5-Pfennig-Weisheiten, und was so die Zeitung bringt, das kannst du kapieren ohne nachdenken. Aber um Gottes Wort, um Gottes Wahrheiten zu verstehen, da musst du nun schon dein Geist anstrengen und musst dir Licht geben lassen durch den Heiligen Geist. Kurz, es macht mir geradezu Freude, dass die Bibel solche Kapitel hat, die einem nicht einfach in Schoß fallen, sondern wo man ein bisschen bohren muss, um sie zu verstehen. Ich habe vorgebohrt und will sie also jetzt, will Ihnen helfen, vielleicht mit meinen bisschen Erkenntnis. Ich glaube, dass im Mittelpunkt, also Sie müssen ein Testament vor sich haben, haben Sie alle eins vor sich, sonst hat es gar keinen Zopf. Hier liegen noch Testamente, sind überall, wo sind keine? Sind hier. Epheser 3. Wer hat noch kein Testament? Hier ist auch noch. Geben Sie mal nach hinten. Im Mittelpunkt steht der wichtigste Satz, um den es geht. Vers 4 zunächst. Daran ihr merken könnt, mein Verständnis Evangelium. Das Mein muss hier unterstrichen werden. Es geht dem Paulus darum zu zeigen, welche besondere Seite des Evangeliums ihm Gott anvertraut hat. Paulus spricht einmal ganz hochmütig. Er sagt, ich bin der Allergeringste aller Heiligen, aber mir hat Gott eine besondere Seite des Evangeliums anvertraut. Er nennt das mein Verständnis des Evangeliums. Nämlich, was ist das nun? Nehmen Sie gleich Vers 6. Nämlich, dass die Heiden Miterben seien und miteingeleibt und Mitgenossen der Verheißungen in Christo durchs Evangelium. Und Vers 9 noch, dass ich jedermann erleuchten soll. Ich habe in meinem Testament, ich habe von Frau Schelten so ein schönes kleines Geschenk bekommen, habe ich wohl. habe ich mir, da kann ich so ein bisschen reinknäulen, nicht? Habe ich mir das unterstrichen als den Mittelpunkt, dass ihr merken könnt, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, nämlich, dass die Heiden Miterben seien und dass ich nun jedermann erleuchten soll. Was heißt das? Das heißt, im Alten Testament, im Alten Bunde, ehe Jesus kam, gab es Erkenntnis Gottes in der Welt. Gab es eine Gemeinde des lebendigen Gottes? Gab es ein Volk des lebendigen Gottes? Aber da konnte nicht jedermann dazukommen, sondern diese Gemeinde des lebendigen Gottes war Israel. Und als Jesus gekommen war und in Israel eine Gemeinde gläubig geworden war, da waren Petrus und die anderen Apostel immer wieder der Meinung, ja, eigentlich bleibt doch Israel die Gemeinde des Herrn. Und wer dazukommen will, muss irgendwie zu Israel kommen. Und da sagt der Paulus, und mein Verständnis Evangeliums ist nun die Erkenntnis, die Gott mir anvertraut hat. Die Seite, die ich jetzt rausstellen muss, dass das Evangelium jetzt aller Welt gilt. Dass es jetzt, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, universal ist. Dass Gott sich löst gleichsam von dem Bund mit Israel, denn mit denen hat er eine eigene Geschichte, das sprachen wir schon mal, nicht? Dass Gott mit Israel eine eigene Geschichte hat. Aber dass er sich gewissermaßen sich löst von dieser Beschränkung auf ein Bundesvolk und sein wir Gnade aller Welt anbietet. Dies war der Denke des Paulus. Darf ich Sie mal einen Augenblick fragen, die Bibelkenner, die Sie hier sitzen, die Schriftgelehrte, ist das dem Petrus auch mal offenbart worden? Wo? Ja, ja, als dem Petrus offenbart worden, als er zum Hauptmann Cornelius geschickt wurde, einem heidnischen Hauptmann, da ließ Gott so ein Tuch vom Himmel runter, mit allerlei unreinem Getier drin, nicht wahr? Und trotzdem hat der Petrus eine Unsicherheit gehabt. Und als er später mal wieder in Antiochien, ich sprach Sonntag davon, mit Heiden verkehrt hatte und es kamen dann ein paar Juden, dann zog er sich wieder zurück. Er war unsicher in der Sache. Er war unsicher. Das ist etwas, was dem Paulus in besonderer Weise gegeben worden ist. Das Evangelium gilt für jedermann. Ob es wohl in der Welt noch mal etwas gibt, was für jedermann ist? Ich glaube nicht. Ich habe mich besonnen und habe mir es nicht eingefallen. Nicht wahr? Also man könnte beinahe denken, Schnaps. Ja. Nicht? Also es wird überall Schnaps gesoffen, nicht wahr? Und trotzdem wird es überall Menschen geben, die zugeben müssen, es ist nicht für jedermann heil. Nicht? Gibt es wirklich was Gutes, Heilsames, was für alle Welt gilt, ich wüsste nicht, als Evangelium? Als Evangelium. Und die Freunde, Paulus sagt, das ist mein Verständnis, ist mir besonders aufgetragen, dass jedermann erleuchtet werden müsste, dass an alle hingebracht werden muss. Das hat die Christenheit immer wieder vergessen. Immer wieder vergessen. Nicht? Denken Sie, dass als zu Luthers Zeit der Gedanke kam, man müsste doch allen Völkern das Evangelium bringen, da hat Luther sich dagegen gewandt und gesagt, ach nein, das genüge jetzt. Also gewissermaßen ist das alte Römische Reich, deutsche Nation oder das deutsche Reich, römische, wie war das, dass das jetzt also missioniert sei. Nicht? Was darüber sei, das sei doch. Das kann man nicht mehr betrachten. Damit sei der Auftrag Gottes erfüllt. Nicht? Und ich erinnere mich, wie ein Pfarrer im Dritten Reich, ein wilder deutscher Christ, mir mal sagte, das sei doch Wahnsinn, dass wir das Evangelium den Heiden, den farbigen Völkern brächte. Da sagte er einen schönen Satz, sollen wir vielleicht die Religion haben? Wir Weißen, genau wie jeder Hottentott. Verstehen Sie, so ein geläutertes Nazi-Christentum, das können wir Weißen haben, das geht kein anderen dann wieder an. Ja, Arier. Verstehen Sie, das ist sehr schwer für einen Menschen zu fassen. Sehr schwer zu fassen, so einfach es zunächst mal klingt. Das Evangelium für jedermann ist. Das heißt, es kann kein Generaldirektor in den Himmel kommen mit all seinen Hunderttausenden von Mark, wenn er nicht in Heiland hat. Nicht? Und es kann kein Gewerkschaftssekretär, der kann verdient gemacht haben, um soziale Stände Arbeit in den Himmel kommen und ein Kind Gottes sein ohne Jesus. Es kann der gelehrteste Professor verloren gehen, wenn er nicht durch Jesus Vergebung der Sünden kriegt. Und dem Doofen ist seine Doofheit nicht, mit der er sich entschuldigen könnte. Jesus kann der Blindeste erfassen. Verstehen Sie? Das ist für alle, für Reiche und für Arme, für einflussreiche Leute und für ganz Elende, für Weiße und für Neger und für Hottentotten und Chinesen. Und es gibt kein anderes Evangelium, nicht? Es gibt kein anderes Evangelium. Ich glaube, die Christen haben das sehr schwer immer wieder gefasst, nicht? Ich fasse es auch manchmal schwer. Da habe ich in meinem Jugendhaus manchmal Jungen, die sind so dumm, dass wenn Dummheit wehtäte, dann würden sie zu Gott um Hilfe schreien, nicht? Dann tut es nicht weh und dann können sie ihre Dummheit leicht tragen. Und dann denke ich manchmal, ach, da lohnt es gar nicht, zu denen zu reden. Die können ja doch keinen Gedanken fassen. So gibt es so Typen, nicht? Also die sind selten, die Jungen sind allgemein furchtbar gescheit, gescheiter wie die Alten, aber es gibt so eine Typen, nicht? Und wo mir selber dann schwer wird zu glauben, dass ich dem sagen dürfte, Jesus starb für dich und Jesus hat dich nicht. Nicht wahr? Wir machen überall schnell so Einschränkungen. Hat mich furchtbar interessiert. Als ich Pfarrer wurde, da musste ich Besuche machen in einem Krankenhaus. Ich löste einen anderen älteren Pfarrer ab. Und da gab er mir so ein Büchchen, da sagte er, da stehen alle Evangelischen drin. Ja, ich sage, da gibt es doch Katholiken, da gibt es doch Dissidenten. Ja, du bist doch evangelischer Pfarrer. Nicht? Da ging ja der Pfarrer ins Krankenhaus und besucht peinlich genau Dissidenten aus der Kirche ausgetreten, nichts katholisch, nichts ernsthaft, auch nicht evangelisch. Nicht? Und da lesen Sie mal das dazu, nicht? Zu erleuchten jedermann. Ich habe das Büchchen als allererstes in den Ofen gesteckt und bin in die Zimmer reingegangen. Ich weiß was, das erste Mal gleich furchtbar nett. Das war noch so, wissen Sie, vor 33, wo die noch sehr viel, wo alles so Essen rot war, können Sie sich denken noch, alle so Freidenker. Erste Bett zu, ich sage, und da bin der evangelische Pfarrer. Der schnappt nach Luft und sagt, ich bin doch Freidenker. Ich sage, das macht doch gar nicht, Mensch, gib mir erstmal die Hand, nicht? Und ja, was ich denn von ihm wollte? Ich sage, ich nicht, aber der Herr Jesus wollte was von ihm. Und das sprach es dann rum, nicht? Und es wurde eigentlich sehr schön. Ich habe prinzipiell nicht mehr nach diesen Schildchen dann geguckt, wo das immer drauf stand. Verstehen Sie, an so einer kleinen Stelle geht mir auf, wie wenig es begriffen wird. Dass in dem Augenblick, wo ich die Botschaft Evangelium weitertragen will, es überhaupt keine Beschränkungen und Grenzen gibt, nicht? Die Universalität des Evangeliums. Das sagt Paulus, das ist die besondere Seite, die mir anvertraut ist. Vers 5. Welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern. Da war das Reich Gottes lediglich bei Israel, nicht? Wie es nun offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Sie werden fragen, Apostel, das verstehen wir. Aber warum Paulus hier redet von den Propheten, ich glaube, dass Paulus hier ganz einfach spricht von Prophetenstellen im Alten Bunde, die schon darauf hinweisen, dass wir also, dass genau etwa so hieße, wie es in offenbart ist, seinen heiligen Propheten, seinen heiligen Aposteln und wie es einst den heiligen Propheten schon offenbart worden ist. Es gibt eine ganze Reihe Prophetenstellen, die davon sprechen, dass Gott sich sein Volk holen wird aus aller Welt, nicht die dieses kommende Reich Gottes schon verheißen. Nun lassen Sie mich, also das ist das Erste, was ich Ihnen sagen muss, was wir kapieren müssen. Die Universalität des Evangeliums wird hier von Paulus proklamiert. Es ist für jedermann. Es ist für jedermann. Ich sage, wir kapieren das furchtbar schwer, nicht? Das ist ein Hottentot, das so kapiert oder ein Dummer oder nicht? Oder ein einflussreicher Mann ist, der auch sich bekehren muss, wie jeder sich und so. Wir kapieren das furchtbar schwer. Aber am allerschwersten kapieren wir, dass es sogar für uns ist. Das begreifen wir am allerschwersten. Wir können vielleicht es mit dem Kopf reinkriegen, ja, wie das Evangelium, dass Gott in Jesus heilt. Für jedermann ist das. Können wir vielleicht zur Not noch kriegen. Aber was bedeutet es, dass ein Mensch kapiert? Und das geht mich ganz an. Und ich bin erlöst durch Jesus. Und meine Sünde hat er ans Kreuz getragen. Und ich darf die Versöhnung glauben. Und gegen mich streckt er die Arme aus. Und ich brauche mich nicht mehr zu quälen mit Werken. Ich darf es jetzt in Schritt tun, in Glauben hinein, dass Jesus mich erkauft hat, versöhnt hat, zum Gotteskind gemacht hat. Ein Schritt ist das von der Finsternis zum Licht. Ich kann ihn den Schritt nicht abnehmen, nicht. Ich weiß, ich werde auch fragen, wie mache ich denn das, dass ich den Glauben kriege, sage ich, ich weiß es auch nicht. Aber ich kenne so viele Leute, die sind einfach eines Tages gegen die Augen auf und sie haben es gefasst. Und wenn ich die frage, wie hat er das gemacht, sagen sie, ja, ich kann es auch nicht erklären, aber eines Tages habe ich es gefasst. Soll mir einer sagen, wie das zugeht, nicht? Das ist das Geheimnis, dass der Geist Gottes einem die Augen öffnet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sowohl verstehen können, das Evangelium allen Menschen, allen Sorten von Menschen gilt, aber dass sie vor allem kapieren, dass es ihnen gilt. Dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie glauben können, dass sie die Wendung machen, wo man mit einem Schritt aus der Finsternis ins Licht kommt. Und nun drückt Paulus das so schön aus, mit drei Worten, das gehört immer noch zu diesem ersten Teil. Wozu nun jedermann, also alle Heiden, berufen seien? Wir gucken Sie mal rein, Vers 4 nochmal. Woran ihr merken könnt, mein Verständnis Evangeliums Christi, welches nicht kundgetan ist in vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist, nämlich, dass die Heiden, und nun kommen drei Ausdrücke, Miterben seien, und mit eingeleibt und mitgenossen seiner Verheißung in Christus durch Evangelium. Das heißt, jeder Mann darf herzukommen zu diesen drei Stücken, dass er Erbe wird, ein Erbe Jesu Christi nämlich, und dass er eingeleibt wird, was ein Ausdruck, nicht? Eingeleibt. Und dass er ein Genosse wird, Mitgenosse seiner Weisung. Ich habe da meine Freunde begrüßt, Fachgenosse. Sagen Sie, Kommunist? Nein, sei. Steht ja sogar in der Bibel, nicht? Genosse Althaus, ja? So. Mitgenosse seiner Weisung. Ich möchte nicht die Bezeichnung allgemein einführen unter uns, weil sie schon anderweitig Verwendung gefunden hat, aber wir wollen es doch. Wir wollen uns doch mal klar werden, das ist ein biblischer Ausdruck, nicht? Und mir macht es immer Spaß, dann einfach mal einen Genossen zu nennen, der vielleicht gerade das als giftiges Wort sagen wollte, nicht? Also sehen Sie, drei Stücke sind es, aus denen gewissermaßen der Christenstand besteht. Das ist so fein, wie Paulus in diesen lehrhaften Erwägungen immer wieder neu darstellt, was heißt ein Christsein, nicht? Auch die Heiden sind dazu berufen, da hätten wir einfach geschrieben, Christen zu sein. Nicht? Ah, so primitiv ist der Heilige Geist nicht. Wir haben schon ein paar Mal so Stellen, wo ausführlich klaglich, was heißt ein Christ sein. Die drei Worte muss ich jetzt kurz erklären. Erbe. Nämlich, dass die Heiden oder wir oder jedermann Erbe sein soll. Also, ich habe immer gesagt, wo es was zu erben gibt, da sind die Essener da. Und wenn die Essener kapieren würden, dass bei Jesus was zu erben ist, dann wären alle Kirchen zu klein, nicht? Das ist viel zu wenig deutlich geworden, dass hier geerbt werden kann. Jesus wird beerbt. Ich habe schon in den Zeiten des Hilfswerks erlebt, nicht? Da gab es immer so Heringe, können Sie sich erinnern? Die Hilfswerk-Heringe, nicht? Wenn also auch zu so Frauen ankam, da Herr Pastor, ich habe gehört, hier gibt's was zu erben, war dann immer die Frage, hier gibt's was zu erben. Ja, meine Freunde, bei Jesus gibt's was zu erben. Nun wird gewöhnlich einer beerbt, wenn er gestorben ist. Nun, als Jesus starb, die zweite Frage ist, ob er von Toten auferstanden ist. Als Jesus starb am Kreuz und rief, es ist vollbracht, hinterließ er den Seinigen und allen, die ihn glauben, ein herrliches Erbe. Das ist nicht Erbe in Geld und Gut. Das ist nämlich so wertvoll, dass man es in Geld gar nicht ausdrücken kann. Nicht? Ich will mal so ein paar Worte sagen. Vergebung aller meiner Sünden. Eine Erleichterung. Mir sind meine Sünden vergeben. Ach, da war wieder was heute. Ich bin entgleist, nicht? Und dann einfach sagen können, Herr Jesus, ich leg dir es hin. Ich habe gesündigt, deck es mit deinem Blut zu. Und wissen, es ist zugedeckt. Vergebung der Sünde. Inwendigen Frieden. Freude. Freude ohne Kater. Denken Sie. Die Welt hat Freude, aber immer mit nachfolgendem Kater, nicht? Freude ohne Kater. Das war das Thema meiner Evangelisation in Frankfurt. Freude ohne Kater. Kraft. Gemeinschaft. Untereinander, das ist aber schön. Nee, ist aber schön. Können wir miteinander reden und Gemeinschaft. Und Hoffnung des ewigen Lebens. Das hat mir alles Jesus geschenkt. Eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Und Heiligen Geist. Und Licht, ihn zu erkennen. Und so weiter und so weiter. Das hat mir alles Jesus vererbt im Augenblick, als er rief, es ist vollbracht. Wenn Sie mir sagen, ja, das habe ich davon, das kann man nicht hier, nicht? Das sagen mir die Leute immer, hier, bitte, Pastor. Sei Mensch, ein Stück davon, sagen wir, inwendig Frieden im Herzen, ist so viel wert, dass alles Geld der Welt es nicht bezahlen könnte. Darum wird das schon gar nicht mit Geld umgerechnet, verstehen Sie, materiellen Güter. Weil es viel zu groß ist, jedes Stück davon. Christen sind wirklich reiche Leute. Und nun darf jeder Mann, der will, der sich bekehren will, der umkehrt, miterbe werden. Hier kann geerbt werden. Man sollte ja meinen, wenn mal, also sehen Sie, in meiner Wohnung gibt es ab und zu Kurzschluss. Einmal bumm, ist Licht aus. Dann schreit sofort einer, werden da wieder elektrische Bügeleisen an und Heizofen. Verstehen Sie, jeder meiner zahlreichen Töchter hat irgendeinen elektrischen Apparat eingeschaltet, bumm, ist zu viel. Mehr geht nicht. Nicht? So viel Strom geht nicht für die Leitung. Und man könnte so manchmal meinen, wenn jetzt alle Welt mit ihren schmutzigen Sünden kommen, so viel vergebene Sünden kann es gar nicht geben. Das Blut Jesu ist mächtig, noch viel mehr Sünden wegzuwaschen. Sein Geist könnte aller Welt Frieden geben und wäre noch lange nicht ausgeschöpft. Hier gibt es keine Kurzschlüsse wegen Überlastung. Verstehen Sie? Nicht? Auch die Heiden, sagt Paulus. Ich darf jedermann dazu einladen, jedermann dazu erleuchten. Das Zweite, wozu er einlädt, was Christen schon ist, also Erbe. Den toten Jesus beerben, der nun auferstanden ist. Das Zweite ist, dass auch die Heiden, Vers 6, Miterben seien und mit eingeleibt. Das ist ja ein Ausdruck, der überhaupt in der Bibel vorkommt. Auch im Griechischen. Das gibt es also sonst nicht, dass ein Mensch eingeleibt wird. Und das muss ich kurz erklären. Sehen Sie, das Neue Testament hat eine ganze Menge Bilder, um die Gemeinde Jesu Christi in der Welt darzustellen. Bitte machen Sie sich los von der Vorstellung Gemeinde Rüttenscheid, Gemeinde Altstadt, Gemeinde Altstadt-Ost, Gemeinde Stoppenberg. Das sind Parochien. Die Gemeinde Jesu Christi ist Schar derer, die glauben und die auf dem Wege dazu sind. Also wir sind eine Gemeinde, nicht? Haben Sie schon gemerkt? Haben Sie nach rechts und links Kontakt gesagt? Haben Sie? Oder sitzen Sie wieder wie die Ölgötzen nebeneinander? Ich habe furchtbar, nicht wahr? Furchtbar. Also wir wollen hier ein Stücklein Gemeinde sein, nicht? Und nun gibt es mancherlei Bilder, um die Gemeinde zu schildern. Wir haben letzte Mal ein paar Bilder gehabt, erinnern sich, Vers 19 und 20, das Bild vom Tisch, an dem Familienglieder und Gäste sitzen. Und nach dem Essen gehen die Gäste weg und die Familienglieder bleiben zu Hause. Die Gemeinde sind die, die dazugehören. Oder das Bild von erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Jesus der Eckstein, Bibelfundament. Jeder, der zum Glauben kommt, ist ein lebendiger Stein. Das Ganze wird der Tempel Gottes. Schönes Bild für die Gemeinde Jesu, nicht? Ein Bau. Und jetzt braucht Paulus oft noch ein anderes Bild, um die Gemeinde Jesu zu schildern, nämlich das Bild vom Leib. Ein Leib ist kolossal eine Einheit, also es verträgt einfach kein Mensch, der mit dem Kopf abhaut, nicht? Das gehört zusammen. Und vielleicht ist das das stärkste Bild, um die Einheit der gläubigen Gemeinde darzustellen. Der Leib. Und wissen Sie, das zwingt sie uns auf, dass die wahre Gemeinde Jesu Christi zusammengehört. Ich habe einen tollen Nachmittag erlebt, nicht? Wo zwei katholische Priester, ziemlich bedeutende, hier aus Essen, und ein idealistisch gesinnter Lehrer von einer der Hochschulen, die wir hier haben. Das gab also einen richtig interessanten Nachmittag. Und im Kampf und Gespräch war es interessant, wie einer dieser Priester, wie ich einfach mit dem mich verstand, so, das war erstaunlich geradezu. Wieder die anderen gingen, blieb er zurück. Und er sagt, da sehen Sie, viele Geschichten von Ihnen, Pastor Busch, sind in unserem katholischen Handbuch zum Katechismus aufgenommen worden. Die habe ich oft in meinem Unterricht früher gebraucht. Ich habe oft Ihnen die Geschichte, die und die Geschichte von Ihnen vorgelesen. Das ist auch furchtbar nett, das freut mich ja richtig. Jetzt möchte ich aber gern wissen, ich höre, Sie haben einen Sie haben einen Jugendkreis. Was machen Sie da? Da lesen wir einen Römerbrief. Ich sage, geben Sie mir die Hand. Lesen wir einfach einen Römerbrief. Da sage ich, hören Sie, ich habe den Eindruck, ich habe ab und zu so katholische Männer kennengelernt, da habe ich gesagt, wir gehören zusammen. Es trennt uns Welt, aber wir gehören zusammen. Sie gehören auch zu denen, sagt er, ich glaube auch. Dann drücken wir uns die Hand. Verstehen Sie? Und es ging mir einfach so erschütternd auf. Ich habe schrecklich viel gegen die katholische Kirche, schrecklich viel, nicht? Aber es drängte sich mir einfach auf. Der und ich, wir gehören zusammen. Glieder am Leibe Jesu Christi. Nicht? Das schälte sich an diesem Nachmittag aber so raus, dass wir beide richtig bewegt waren davon, nicht? Wissen Sie, wir hatten beide so... Wir glaubten mich dran und wollten nicht wahr? So, wie sich das einfach uns aufzwang. Die Einheit des Leibes Christi, das heißt aller derer, die von Herzen Jesus angehören, die kann durch keine Konfessionsgrenze gestört werden, nicht wahr? Die Einheit des Leibes Jesu Christi. Und sehen Sie, der Paulus braucht das Bild vom Leib für die Gemeinde so gerne, weil der Leib zwar eine kolossale Einheit bildet, aber da gibt es so verschiedenartige Gebilde dran. Da ist eine Nase und meine Augen, die sind außerordentlich verschieden. Und meine Hände und Füße und deutsche Stirn und das alles, nicht wahr? Das hoffe ich nicht ganz ernst. Ich möchte ab und zu mal ein bisschen zum Lächeln bringen, weil Sie müde sind. Und das sind schwere Sachen. Sie nicht, aber andere. Aber Sie verstehen, und der sagt Paulus, so gibt es auch in der Gemeinde Jesu Christi die verschiedensten Geister, Gaben und Ämter. Er sagte mal davon, die einen haben die Gabe der Verwaltung, die anderen haben die Gabe zu predigen, die dritten haben die Gabe der Seelsorge, die vierten haben die Gabe des Weissagens, die fünften und so weiter. Nicht? Und das müssen wir anerkennen. Es dürfen gar nicht alle gleich sein. Sondern jeder muss seine Gabe entfalten. Davon spricht er hier auch. Bitte wollen Sie mal reinsehen in Vers 10. Auf das jetzt kund würde und so weiter an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes. Ein wundervolles Bild für die Gemeinde Jesu Christi. Nicht der katholische Priester, der ist vielleicht der rechte Daumen und ich bin also ein kleiner Nagel am linken Zeigefinger, aber wir gehören an denselben Leib hin. Ist das Bild gut? Und nun, dieser Leib war früher Israel. Und nun sagt Paulus, das ist mir anvertraut. Das ist mein Verständnis des Evangeliums. Dass jetzt alle Welt gerufen werden kann. Das ganz egal ist, wann er herkommt. Er darf Glied am Leibe Jesu Christi werden. Durch, steht ja hier, durch das Evangelium. Und nun möchte ich Sie fragen, das ist eine sehr ernste Frage. Sind Sie Glied am Leibe Jesu Christi? Sind Sie Glied am Leibe Jesu Christi? Sie sind es noch nicht geworden durch eine Kindertaufe. Sie sind es nicht geworden durch den äußeren Besuch von Gottesdienst und Bibelstunde. Da muss inwendig etwas geschehen. Nicht? Wo man, das bei jedem hat seine, jeder seine eigene Geschichte, aber am Schluss muss man wissen, ich bin Jesu Eigentum. Versöhnt, erkauft, gereinigt in seinem Blute, durch seinen Geist gezogen, ich bin Glied am Leibe. Das weiß man, ob man es ist. Da kloppe ich mich dauernd mit den sogenannten Christen rum, nicht? Wenn ich einen danach frage, da kann man doch nicht wissen, ich hoffe, wir müssen es jeden Tag neu ergreifen und ihren Sohn Tine. Da wäre furchtbar, wär das, wenn das so wäre. Furchtbar, nicht? Da käme ich ja vor, wie ich in einem Auto herrenne und dauernd die Stoßstange kriegen will und kriege sie nicht. Nein, wenn ich Glied am Leibe Jesu Christi bin, dann bin ich Glied. Diesen kleinen Finger, den habe ich jetzt seit 62 Jahren, nicht? Und der weiß, wo er hingehört. Da läuft man nicht plötzlich weg. Es gibt eine tolle Novelle von Gogol. Kennen Sie die Nase? Kennen Sie das? Die hat sich damit beschäftigt, dass eine Nase eines Tages selbstständig machen wegläuft, einem Mann. Eine ganz tolle Novelle von dem Russen Gogol. Abenteuerlich, ganz surrealistisch. Nicht? Und wie das neulich mal wieder las, da musste ich denken, Glied an der Gemeinde Jesu Christi, da läuft die Nase nicht plötzlich weg. Da bleibt alles zusammen, nicht? Ist deutlich. Und das ist also für jedermann bestimmt. Und das Dritte, was Paulus nennt, die Heiden Miterben sein, Jesus beerben, eingeleibt und Mitgenossen seiner Verheißung. Da kommt also die Genossen. Und da kann Spaß. Hier nicht? Das ist schön. Mitgenossen seiner Verheißung. Die Verheißungen des alten Bundes sind alle zunächst Israel gegeben und gelten nach wie vor bis zum Ende der Welt Israel. Aber nun sagt Paulus, das ist mein Verständnis, dass die Verheißungen, die Israel bekam, auch den Heiden gelten. In Christo durch Evangelium, wenn sie Jesu eignen. Nicht? Also sehen Sie, da steht zum Beispiel im Propheten Ezekiel: Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und danach tun. Das wurde Israel mal gesagt durch den Propheten Ezekiel. Und nun darf ein ganz gottloser Mensch heute zum Heiland kommen und sich bekehren. Und sich vor dieses Wort setzen. Ich will euch ein neues Herz geben. Und will solche Leute aus euch machen. Das sagst du mir, Herr. Das sagst du mir. Ja, das sage ich. Du bist jetzt Mitgenosse der Verheißung. Nicht? Siehe, ich schaffe, steht im Alten Testament, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Das war Israel gesagt. Und nun darf jedermann sich bekehren. Herr, und darf ich an dieser neuen Welt teilhaben? Ja, du bist jetzt durch Christus, durch das Evangelium Mitgenosse der Verheißung. Berufen zur zukünftigen Welt. Teilhaftig. Eigentlich sollte man das den ganzen Rahmen weglassen und die drei Stücke mal ansehen. Alleine nur, was hier wieder über den Christenstand herrlich ausgesagt ist. Erbe Jesu Christi, eingeleibt in das Wunder seiner Gemeinde. Alle Verheißungen Gottes gehören mir. Der große Prediger Spörtchen hatte mal ein wundervolles Andachtsbuch geschrieben. Scheckbuch des Glaubens heißt das. Scheckbuch des Glaubens, das ist eine großartige Sache, ne? Das war dann unter den englischen großen Kaufleuten, die zogen bei jeder Gelegenheit zu ihr Scheckbuch, nicht wahr? Da sagte ich, auch ein Scheckbuch. Stehen Milliardenbeträge drauf, nicht? Dann hat er einfach für jeden Tag eine Verheißung ausgelegt. Und gibt ihm das für den Tag, dann mit, Mensch, das nimmt Rechen mal heute. Löst den Scheck ein, so, nicht? Aber ich will nicht lang Kaufmännchen reden, dann merkt gleich nicht, wie man versteht, ja. Ist Ihnen nun deutlich, das, was Paulus hier sagt? Er schildert herrlichen Christenstand und sagt, dies ist nur mein Verständnis des Evangeliums, dass die Heiden auch, nicht bloß Israel, jedermann, berufen ist zu diesem herrlichen Reichtum. Erster Teil. Ich habe noch ein paar Minuten. Jetzt sehen Sie, jetzt muss ich noch ein zweites sagen. Das ist noch ein drittes. Wir müssen auf den Teil noch mal kommen, das macht aber nichts. Wenn Paulus so eine große Sache sagt, das ist mein Verständnis des Evangeliums, mir anvertraut, überall zu sagen, ganz wurscht, ob Jude, Heide, Mohammedaner, Christ, weiß oder braun oder grün oder gelb oder was wir bist, ob du arm oder reich, dumm oder klug bist, du bist berufen dazu, dann bekam Paulus damals schon dollen Widerspruch. Wissen Sie? Dollen Widerspruch. Namens Israel. Sie wissen, dass gerade diese Behauptung den Paulus nachher ins Gefängnis gebracht hat. Es gab einen Riesensturm in Jerusalem. Die Juden liefen zusammen, sagt er, den Tempel geschändet und so weiter, nicht? Wie kommst du dazu, sagten sie, solche unerhörten Sachen zu sagen, dass Israel nicht mehr die allein das ist, sondern alle eingeladen sind? Das ist das Evangelium universal. Wie kommst du dazu? Und dann sagt Paulus, richtig, ihr fragt mich, dann muss ich also jetzt mal von mir reden. Und das Zweite, was uns in dem Abschnitt, in dem etwas wilden Abschnitt auffällt, Paulus redet hier von sich, wer er ist. Er ist ein bescheidener und demütiger Mann gewesen. Er ist früher Saulus und später nannte er sich Paulus und Paulus heißt der Geringe. Ich glaube, von uns wäre keiner auf die Idee gekommen, wenn er sich einen neuen Namen gäbe, sich den Geringen zu nennen. Die Idee wäre mir bestimmt nicht gekommen. Nicht? Da muss einer schon sehr zerbrochen sein, wenn es den Namen gibt. Aber hier handelt es sich darum, dass ihm eine besondere Sache anvertraut ist. Da muss ich von mir reden. Also, zweiter Abschnitt. Was sagt Paulus von sich? Vers 1. Er nennt sich ein Gefangenen Jesu Christi. Für die Heiden. Was heißt das Gefangener Jesu Christi? Es ist ein Wortspiel geradezu. Es ist nicht deutlich, ob er sagen will, also nicht Niemöller wurde von Hitler tituliert mein Gefangener. Er war sein Spezialgefangener, den man eine Sonderbehandlung bekam. Mein Gefangener. Gefangener Jesu Christi würde bedeuten, einer, der von Jesus gefangen ist, nicht? Und das ist bestimmt zunächst der Sinn. Paulus sagt, ich bin nicht mehr frei. Ich kann nicht mehr reden, was ich will. Ich habe einen Herrn. Ich kann nicht mehr laufen, wohin ich will. Ich habe einen Herrn. Ich bin sein Gefangener. Einen wundervollen Herrn. Der hat mich unendlich lieb, hat er bewiesen, als er am Kreuz für mich starb. Oh, das ist, ich bitte Sie, seien Sie Gefangene Jesu Christi. Es sind zum Beispiel Menschen hier, die morgen in großer Gefahr stehen zu sündigen. Vielleicht fällt es Ihnen ein, ich möchte, aber ich darf ja nicht. Es hält mich einer fest. Es hält mich ja der fest, dessen Hände für mich durchbohrt sind. Es sind wahrscheinlich Leute hier, die in der Gefahr stehen, dass sie morgen versinken in tausendfältiger Schwermut. Es gibt sehr viel Schwermut unter uns. Wenn die Schatten kommen wollen, dann besinnen sich, halt, halt, halt. Ich bin ja Gefangener Jesu Christi. Ich bin ja rausgerissen aus all den dunklen Mächten. Er hat mich erkauft. Und sagen sie, Herr Jesus, jetzt musst du mich auch festhalten, ich bin dann gefangen. Dann gefangen. Verstehen? Es sind vielleicht Menschen hier, die morgen also wahren Sorgen versinken werden. In dem Augenblick, wenn die ersten Schritt tun wollen, da rein, besinn dich darauf, Gefangener Jesu Christi. Das geht mich der Quatsch an. Er wird schon sorgen. Er sorgt für die Vögel am Himmel. Er sorgt für die Linie auf dem Felde, werde ich aber mich nicht vergessen unter der Sache. Nicht? Verstehen Sie, Gefangener Jesu Christi ist eine großartige Geschichte. Es gibt kaum etwas, was mich im Alltag, etwa morgen früh, so halten könnte, wie das Besinnen darauf. Es hat mich Jesus gefangen genommen. Jetzt habe ich ja gar nicht mehr mich zu verfügen. Ich bin ja sein. Aber das Wort hat auch noch einen anderen Sinn. So wie Paulus hier schreibt, kann es auch heißen, er ist ein Gefangener um Jesu willen. Das kann hier den Sinn haben. Ich bin gefangen wegen Jesus. Wenn ich in meinem Leben auf eins stolz bin, dann ist es das, dass ich im Gefängnis war um Jesu willen. Nicht wie Paulus jahrelang. Aber an diesem Paulus lerne ich, dass Dinge, die uns im Augenblick entsetzlich zu sein scheinen, Ehre für uns sein können. Ehre. Paulus stellt es am Anfang, ich bin Gefangener um Jesu willen. Das heißt, ich bin im Gefängnis, Paulus im Gefängnis, nicht? Sehen Sie, wie ich im Gefängnis saß, hier im Haumannshof, da fuhr meine Frau mit der Straßenbahn, mal mit der kleinen Renate, da vorbei, da schrie die Kleine, oh, da ist ein Papa, Mama, gell, da ist ein Papa. Und alle Leute guckten ganz scheu, das ist eine Frau von Schwerverbrechern, nicht wahr? Es ist Ruhm, sagt Paulus, ich stelle es voran, für Jesus zu leiden. Werden Sie mal spöttisch behandelt um Jesu willen? Werden Sie mal ausgelacht? Dann denken Sie, dass in der biblischen Visitenkarte das vorne ansteht. Ich, Paulus, gefangen um Jesu willen. Ich lese jeden Tag so die Welt und da stehen immer so Todesanzeichen ganz groß. Und ich war Inhaber des Eisernen Kreuzes, des Ritterkreuzes, des Bundesverdienstkreuzes, Generallektor und was weiß ich, eine Menge Titel. Nicht? Man glaubt eigentlich, wie berühmte Leute sterben. Es sind bald keine mehr übrig, wenn ich die Welt so lese. Und da denke ich, in der Der Paulus, der hätte auf seine Todesanzeige, nicht wahr, Paulus, Gefangener um Jesu willen. Das war sein Orden. Das war seine Ehre. Verstehen Sie? Leiden um Jesu willen ist Ehre nach Paulus. Aber ich muss jetzt abschließen. Das ist ein Elend. Aber es ist nicht zu ändern. Aber ich bin froh, dass Sie nächsten Dienstag auch nicht alle da sind, dass wir gerade weitermachen können.